I've told myself that even if the Taliban arrest me, I will stand up and tell them I don't want to be kept at home. I just want to learn.
Ich möchte nur lernen, auch wenn die Taliban mich inhaftieren, meint diese junge Frau gegenüber dem US-Sender CNN in einem Bericht über eine geheime Schule für Frauen in Afghanistan. Nur so ist für die Hälfte der Bevölkerung noch höhere Bildung möglich. Jetzt, wo hierzulande viele froh sind über die Ferien und dass sie mal eine Schulpause haben, werfen wir einen Blick auf die, die am eigenen Leib erfahren, dass Bildung ein Privileg ist, das viele auf der Welt nicht genießen. Aber einige Jüngere in Afghanistan suchen nach 3 Jahren Taliban-Herrschaft nach Auswegen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin André Zanto, hallo, und bei mir ist Emran Feroz. Familiäre Wurzeln hat er in Afghanistan, wo er als Reporter regelmäßig hinreist. Du hast studiert in Tübingen, Politikwissenschaften und Islamwissenschaften, habe ich gelesen. Wie ist denn der Kontrast zwischen Tübingen und der Kabuler Uni jetzt?
Ja, ein krasser Kontrast. Ich meine, in Afghanistan herrscht eine Gender-Apartheid. In Tübingen hast du die Idylle am Neckar und die Studentinnen und Studentinnen, die trotz des Studienstresses ihren Alltag genießen. Das gibt's alles so nicht mehr in Afghanistan. An der Kabuler Universität und auch an anderen Universitäten sieht man nur noch Jungs. Mädchen dürfen nicht mehr in die Uni. Dementsprechend ist auch der Alltag sehr deprimierend. Man hat auch neues Lehrpersonal. Viele vom alten Lehrpersonal sind geflüchtet seit der Rückkehr der Taliban. Die wurden auch mittlerweile ersetzt durch Taliban-Professoren, kann man so sagen. Dann gibt es noch Sittenwächter der Taliban, die auch alles sehr streng kontrollieren und diese ganzen Repressalien auch durchsetzen.
Das hast du besprochen mit einem alten Bekannten per Videoschalte, einem Studierenden der Uni dort in Kabul. Wer ist das?
Mustafa, Mitte 20, ein Freund von mir, ich kenne ihn schon länger, studiert an der Kabuler Universität oder hat fertig studiert, 2 Bachelorstudiengänge, ist ein ruhiger, cooler Typ, sehr klug, auch sehr kosmopolitisch, kann Englisch, hat Englisch studiert, war noch vor einigen Jahren voller Elan, also hat wirklich alles für sein Studium gegeben. Mittlerweile wirkt er leider sehr niedergeschlagen. Wir wissen ja eben, dass seit Ende 2022 Studentinnen nicht mehr zum Campus dürfen. Der Zugang wird ihnen verwehrt. Es gibt das offizielle Universitätsverbot der Taliban. Das wird eben auch so umgesetzt von den Sittenwächtern hauptsächlich. Die belästigen aber auch männliche Studenten, also Leute wie Mustafa, sind auch von den Repressalien dieser Sittenwächter betroffen. Ein Grund zum Beispiel sind die neuen Kleidungsvorschriften. Bis 2022 trug Mustafa, dessen Namen wir übrigens aus Sicherheitsgründen geändert haben, Jeans und Hemd, und er hatte einen kurzen Bart. Er hat das alles aus Protest gemacht. Er meinte, ich unterwerfe mich nicht den Taliban-Regeln. Doch dann, als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, da wurde der Druck dann zu groß und seine ganze Erscheinung hatte sich verändert. Mustafa war gezwungen, sich der Kleiderordnung der Taliban zu unterwerfen, und seitdem trägt der Student einen längeren Vollbart und traditionelle afghanische Kleidung, Perantombon nennen wir das.
Ich habe viel in meine Bildung investiert und sogar 2 Studiengänge belegt, um meine Zukunft zu sichern. Und genauso haben es viele junge Menschen gemacht. Doch all das war umsonst. Ich bereue meine Entscheidung. Denn im heutigen Afghanistan hat Bildung keinen Stellenwert und ich kann nicht mal meine Familie ernähren.
Was meint er denn damit, dass er seine Familie nicht ernähren kann, dass Bildung keinen Stellenwert hat? Er darf doch noch studieren und es werden ja auch noch weiterhin Ärzte, Ingenieure etc. in Afghanistan gebraucht.
Ja, Mustafa hat Englisch und Betriebswirtschaftslehre studiert, jeweils im Bachelor mit Abschluss. Nebenher arbeitete er gemeinsam mit seinem Vater in einer Fabrik am anderen Ende der Stadt. Also er hatte wirklich so einen Fulltime-Job. Das war aber nichts, also dieser Job in der Fabrik war nichts, was er sich für seine Zukunft vorgestellt hat. Viele von Mustafas Freunden und Verwandten sind in den letzten Jahren geflüchtet, also haben das Land verlassen aufgrund der dortigen Situation. Und viele machen sich weiterhin auf den Weg. Das sehen wir auch an der Anzahl der Geflüchteten in Deutschland und in anderen europäischen Staaten. Afghanistan ist auch in diesem Jahr wieder auf Platz 2 bei den Asylanträgen hinter Syrien. Und es ist so, dass im heutigen Afghanistan so ein massiver Brain Drain stattfindet. Und diese ganzen jungen Menschen, die studiert haben, die in ihre Bildung investiert haben, die sehen einfach keinen Platz innerhalb des Taliban-Regimes. weil man sieht auch ganz klar, wer bei den Taliban das Sagen hat. Dort hat nämlich nicht der das Sagen, der irgendwie studiert hat, der Expertise hat, sondern es sind religiöse Fanatiker, Extremisten, die in den letzten 2 Jahrzehnten auf dem Schlachtfeld gekämpft haben. Also auch dieser Titel Mujahid, jemand, der am Heiligen Krieg teilgenommen hat, der ist viel wichtiger für die Taliban als irgendein Bachelor oder ein Master oder ein Doktortitel. Und das merkt man auch. Also sogar wenn Menschen wie Mustafa sich mit den Taliban irgendwie anfreunden würden und sagen, weißt du was, okay, ich bin jetzt hier, ich arbeite mit dir zusammen, weil ich gar keine andere Wahl habe, merken sie, dass es die Wertschätzung für sie gar nicht gibt. Es gibt keinen Platz, es gibt weiterhin Vetternwirtschaft und so weiter. Und da fühlt man sich halt fehl am Platz. Und deshalb sagt Mustafa auch heute, 25 Jahre alt, ledig und eben ohne Perspektive, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn er auch das Land verlassen hätte.
Mein Vater würde mich heute gehen lassen. Damals war er dagegen. Ich respektierte das und hatte eine ähnliche Meinung. Nun suche ich einen Ausweg, doch als Mensch mit afghanischen Papieren ist man in dieser Welt verdammt.
Was kann dann das für ein Ausweg sein, wenn er sagt, mit den Papieren ist das schwierig, das heißt Flucht nach Europa über Schlepper etc. oder was ist damit gemeint?
Ja, natürlich würde er gerne legal ausreisen und irgendwo ein neues Leben beginnen oder ein Stipendium bekommen und einfach dort vielleicht einen Master machen und dann einen Job finden und eine Familie gründen. Aber das ist halt alles wirklich sehr schwierig, weil der afghanische Pass zu den schlechtesten Pässen der Welt gehört. Also es ist auch wirklich ein Privileg, dass man merkt, wenn man diesen Pass nicht hat und zum Beispiel einen westlichen Pass hat, weil dieser Pass einfach keinen Wert hat und überall einfach nur ein großer Stein im Weg ist. Die Situation besteht ja seit Jahren. Deshalb war umso größer die Hoffnung, dass die Situation im Land sich verbessert. Eigentlich wollte er deshalb auch gar nicht weg. Also seine Familie hatte lange die Hoffnung, dass die Lage in Afghanistan besser wird und dass Mustafa und auch seine Brüder mittels ihres Studiums eine bessere Zukunft haben. Auch durch die jahrelange westliche Hilfe seit 2001 hat man gehofft, dass alles sich irgendwie zum Positiven wendet. Aber leider gab es eben auch damals viel Korruption unter der afghanischen Regierung. Es gab ständig Anschläge der Taliban. Es gab die Gewalt der westlichen Armeen im Land, das muss man auch sagen. Und dann, als eben die Taliban, also diese bärtigen Mullahs, plötzlich im August 2021 vor 3 Jahren zurück waren, konnte Mustafa gemeinsam mit seiner Familie es erstmal gar nicht glauben. So ging es vielen Menschen in Kabul.
We are looking at pictures right now, scenes from the airport in Kabul, obviously the frenzy of people trying to get on planes there.
There were just scenes of chaos, this crush of people trying to get through, and then there was shooting.
Wir können uns erinnern, Tausende von Afghanen und Afghaninnen strömten damals zum Kabuler Flughafen, um von den abziehenden NATO-Truppen evakuiert zu werden. Aber Mustafa blieb damals zu Hause.
Es wäre damals sicher einfach gewesen, wegzukommen. Ich kenne einige Jungs, die das geschafft haben. Allerdings konnte ich meine Familie nicht alleine lassen. Meine Eltern waren zu Recht besorgt. Es wurde auf Menschenmengen geschossen. Und dann gab es noch dieses schlimme Selbstmordattentat.
Wir haben die ersten Images, die ersten Fotos von der Szene, die dieses Bombing hier. You can see the injuries.
Der damalige Terroranschlag am Kabuler Flughafen kostete über 200 Afghanen und Afghaninnen das Leben und 13 US-Soldaten wurden auch getötet. Im Nachhinein wurde allerdings deutlich, dass viele Menschen auch im darauf folgenden Kugelhagel des US-Militärs getötet wurden. Dieser Kabuler Saigon-Moment, also in Anspielung auf den Rückzug der USA aus Vietnam, ging dann auch als chaotischer Abzug der NATO insgesamt in die Geschichte ein. Auch in Deutschland wird dazu noch Aufklärungsarbeit geleistet, zum Beispiel im Afghanistan-Untersuchungsausschuss. Möglich war das Ganze allerdings auch, weil der ehemalige US-Präsident Donald Trump vor einigen Jahren mit den Taliban in Katar verhandelte und den eigenen Rückzug ohne große Bedingungen den Extremisten anbot. Die segneten daraufhin einen Deal mit der US-Regierung ab und nutzten das Vakuum, um neue Realitäten vor Ort zu schaffen.
Und das spüren die Studierenden ja bis heute. Einen haben wir schon gehört. Wie ist es denn mit den Professorinnen, Professoren und Lehrerinnen und Lehrern?
Viele sind gegangen. Lehrpersonal an Schulen, Lehrpersonal an Universitäten. Und es gibt auch einige Prominente, die kritisch waren und mittlerweile in Deutschland sind. Das war Fazlullah Jalal. Der lebt mittlerweile in Deutschland, gehörte zu den bekanntesten Intellektuellen Afghanistans und hat hier, wie wir gehört haben, die Taliban live kritisiert. Also das war wirklich während des Taliban-Regimes. Also es ist gar nicht so lang her, dieses Interview. Und er hat dort in der Diskussion mit dem Taliban-Sprecher ihn als dummes Kalb bezeichnet, live im Fernsehen. Und jeder wusste daraufhin, okay, das wird nicht gut gehen. Er wurde danach leider verschleppt und verhört. Nach seiner Freilassung, die unter anderem auch dank internationalen Drucks möglich war, weil dieser Mann so bekannt war und auf Social Media einfach auch so eine Kampagne gestartet ist, wurde er eben freigelassen und flüchtete daraufhin aus dem Land. Aber es gibt noch viele Menschen, die eben weiterhin in Afghanistan verweilen. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und die unterrichten auch weiterhin an Schulen oder auch an einigen Unis. Und mit einer von ihnen habe ich gesprochen, Karima, wieder der Name geändert. Das muss man immer bedenken. Die Taliban-Kontrolle, sage ich mal, Medienkontrolle, die ist auch weit über die Grenzen des Landes aktiv in verschiedenen Sprachen. Und Karima ist Mitte 40, sie lehrt Physik und Mathematik an der gleichen Schule, an der sie auch vor der Machtübernahme der Taliban war, allerdings nur noch in der Unterstufe, also sprich bis zur 6. Klasse, ja man würde hier wohl sagen Grundschule, und sie unterrichtet nur noch Mädchen, so sehen es die Taliban-Regeln vor, unter diesen strengeren Vorschriften, Verschleierungsgeboten und Sittenkontrollen findet eben nun dieser Alltag statt.
Es gibt heute einfach keine Motivation mehr. Und ohne Motivation gibt es auch keine Hoffnung. Das ist der Zustand des heutigen Afghanistans. Die meisten Menschen in diesem Land wünschen sich die Wiedereröffnung der Mädchenschulen. Während dies weiterhin nicht eintritt, bewegen wir als Gesellschaft uns in Richtung Dunkelheit.
Ja, auch Karima wirkte leider sehr niedergeschlagen auf mich. Diese ganzen Verbote, dass sie nur die Mädchen unterrichten darf, gelten übrigens auch andersherum. Männer dürfen keine Mädchen unterrichten. Nur, falls es aufgrund von Lehrermangel nicht möglich ist, wird die Klasse im Raum geteilt und ein Vorhang in der Mitte gespannt, damit sich Mädchen und Jungen nicht sehen. Die Taliban begründen das damit, dass eben hier eine strikte Geschlechtertrennung laut islamischen Regeln vorherrschen muss. Also als ob die Menschen zuvor gar keine Muslime waren, so führen sie sich manchmal auf. Das sind alles aber oftmals wirklich auch Vorwände, generell auch dieses Bildungsverbot für Afghaninnen. Das begründen viele Taliban-Offizielle bis heute damit, dass es halt logistisch nicht möglich sei, dass es keinen Platz geben würde, dass Lehrerpersonal bestehen würde. Aber jene, die diese Gruppierung wirklich kennen, wissen, das hat vor allem mit ihrer fanatischen Ideologie zu tun. Die berufen sich da auf einige Gelehrte, die vor einigen 100 Jahren mal gesagt haben, die Bildung der Frau muss immer unter der Bildung des Mannes stehen. Ja, auch das ist übrigens fragwürdig, weil theoretisch kann man dann sagen, na gut, Männer dürfen bis zum Doktorat studieren und Frauen machen dann halt irgendwie bis Bachelor und Master, aber das wird auch nicht so gehandhabt, das ist alles Quatsch. Es wird hier wirklich ideologisch vorgegangen auf Kosten der Bevölkerung. Zum Beispiel vor 3 Jahren hieß es übrigens noch seitens der Taliban, dass sich bald alles ändern wird und dass Mädchen bald auch wieder höhere Klassen besuchen dürfen. 3 Jahre. Mittlerweile sind über 1000 Tage vergangen und die meisten Mädchenschulen im Land sind weiterhin geschlossen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr trauriges Jubiläum, kann man sagen.
Und das heißt ja dann auch, dass eben keine Ärztinnen und Lehrerinnen wie Karima dann nachkommen werden.
Ja, das ist die logische Folge von dem Ganzen. Und immer wenn man die Taliban damit konfrontiert, kommt irgendwie keine Antwort zurück. Sie wissen, dass sie auch selber in einem Dilemma feststecken. Vor allem also auch ihre Fußsoldaten, die da Familien haben und so und Ärzte besuchen und auch wollen, das muss man sich auch vorstellen, viele dieser jungen Fußsoldaten, die sind ja mittlerweile sesshaft geworden in den Städten und die sagen, ja, wir wollen auch, dass unsere Kinder irgendwie in die Schule gehen und Bildung bekommen, aber dann stellt man ihnen halt so den Spiegel vors Gesicht und sagt, naja, das geht aber alles nicht, weil eure Führer diese Entscheidungen getroffen haben. Und viele von denen reagieren dann auch sehr perplex und wissen nicht weiter und wissen auch keine Antwort. ja, das ist ein Problem, das die auch alle betreffen wird, weil auch die Taliban brauchen Ärztinnen und Lehrerinnen für ihre eigenen Familien.
Hm. Und welche Konsequenz zieht jetzt Karima daraus?
Nun ja, Karima lebt weiterhin in Kabul und ja, Kabul ist eine Millionenstadt, offiziell mehr als 4 Millionen Einwohner, wahrscheinlich inoffiziell noch viel mehr, größer als Berlin. Und früher waren eben viele Ausländer in Kabul, es gab Kunst, Kultur, NGOs, diese ganze Bubble in der Hauptstadt. Das hat sich aber auch so widergespiegelt, dass ein Großteil dieser Menschen, die Teil dieser Bubble waren, evakuiert worden sind, während jene, die überhaupt keinen Bezug dazu hatten, wie zum Beispiel Karima, da hat einfach das Vitamin B gefehlt. Man hatte nicht irgendwelche Connections zu irgendwelchen NGOs oder zu irgendwelchen Botschaften. Deshalb wurden auch viele Menschen wie sie im August 2021 gar nicht evakuiert. Und deshalb sagt sie, sie bleibt und sie leistet weiterhin als Lehrerin ihren Beitrag für die Gesellschaft. Allerdings fällt es ihr schwer, das ihren Schülerinnen zu erklären.
Was soll sich eine Schülerin denken, die weiß, dass sie nach dem Abschluss der 6. Klasse zu Hause bleiben muss? Wie soll sie denn überhaupt Hoffnung schüren können? Viele Afghaninnen wünschten sich Bildung und Freiheit. Doch in den letzten 2 Jahren wurden sie zu Hausfrauen, mussten heiraten oder hinter Schloss und Riegel verarmen. Dabei ist Bildung der Weg zum Ausstieg aus der Misere für uns als Gesellschaft.
Was kann man denn nach der 6. Klasse in Afghanistan, was hat man da an Fähigkeiten, wenn man dann quasi ins Leben entlassen wird als Schülerin, als Mädchen?
Ja, im besten Fall die beiden Landessprachen, Pashto und Dari, also Schreiben und Lesen, etwas Englisch, Mathematik, Physik, Chemie, solche Grundlagen, aber nichts Weiterführendes. Bei uns nach der 6. Klasse ist man ja auch nicht reif genug für irgendeine Ausbildung oder einen Beruf. Die Mädchen sind dann erst 11 oder 12 Jahre alt. Also was ich mit 11 oder 12 konnte oder sie, das ist, wir wissen, dass das nicht viel war. Und im Fall von Afghanistan ist es noch weniger. Das heißt, viele dieser Mädchen sind dann gezwungen, zu Hause zu bleiben, dort zu helfen, werden irgendwann auch verheiratet, weil die Familie immer mehr unter finanziellen Druck gerät und auf Dauer nicht für die Mädchen sorgen kann.
Hm. Oder man flüchtet. Wir haben ja von dieser Option schon mehrfach jetzt gehört. Man liest hierzulande aber vor allen Dingen von jungen Männern, die eben flüchten. Gibt es dann auch Zahlen, wie viele junge Frauen aus Afghanistan sich aufmachen in die Nachbarländer oder weiter nach Europa?
Ja, das ist immer schwierig herauszufinden. Frauen sind halt angreifbarer und haben Angst vor sexueller Ausbeutung während der Flucht. Meist reisen oder flüchten diese Männer vor, um im Anschluss ihre weiblichen Familienmitglieder rauszuholen. Das sieht man immer wieder. Ein gutes Beispiel hierfür ist mein Freund Maisam aus Österreich. Der hat nämlich vor kurzem seine Schwester, eine Studentin, nach Europa gebracht. Und er hat das über ein Studienvisum für Portugal gemacht. Also seine Schwester hat sich dafür beworben, hat das bekommen. Da wurde sicher auch einiges bezahlt und anders geht es gar nicht. Danach ging es weiter nach Innsbruck und dort hält sie sich mittlerweile auf. Aber das ärgert die Behörden, weil die dann sagen, naja, die muss wieder zurück nach Portugal.
Das heißt, eigentlich sind für Frauen eher die legalen Bildungsmöglichkeiten, um eben ins Ausland zu kommen, der Weg der Wahl?
Ja, richtig. Viele Schülerinnen und Studentinnen wenden sich nicht an Schlepper, sondern die suchen nach diesen legalen Bildungsmöglichkeiten, um ins Ausland zu kommen. Aber auch das ist nicht einfach. Es gibt nur eine sehr begrenzte Anzahl von Stipendien und Universitätsplätzen in westlichen Staaten oder im Nahen Osten. Und selbst wer einen Platz erhält, muss das den Taliban-Behörden mitteilen. Am besten kommt man ins Ausland mit Kontakten und Korruption. Das ist leider weiterhin die Realität. Und früher war das auch nicht anders. Stipendien an renommierten ausländischen Universitäten bekamen auch oft damals nur die Söhne und Töchter der Elite. Heute ist das in vermindertem Maß weiterhin der Fall. Die Taliban lassen meist nur Studentinnen mit Geld und die richtigen Verbindungen ins Ausland. Das gilt übrigens auch für die Töchter der Taliban selber, was eben das Ganze nochmal viel heuchlerischer macht. Die machen nämlich zum Teil Abschlüsse an ausländischen Universitäten, zum Beispiel in Katar oder in anderen asiatischen Staaten. Da gab es auch Berichte, etwa vom renommierten Afghanistan Analysts Network vor 2 Jahren. Da wurde eigentlich sehr deutlich gezeigt, wie viel Doppelmoral auch unter den Taliban vorherrscht. Das Nachsehen haben dagegen junge Frauen wie Shahida, nochmal Name geändert. Sie stammt aus der nördlichen Provinz Balch, aus der Stadt Mazar-e-Sharif und bewarb sich für ein prestigereiches Stipendium im westlichen Ausland. Unter 1400 Bewerbern konnte sie sich behaupten, doch dann wurden ihre Hoffnungen zerstört.
Ich gehörte zu den Besten meines Jahrgangs. Mir wurde praktisch schon ein Platz im Ausland angeboten, weshalb ich mich sehr gefreut habe. Es war schon immer mein Traum, an eine Universität zu gehen, aber in Afghanistan wird das nicht möglich sein. Doch dann kam plötzlich keine Nachricht mehr. Eine andere Person hatte den Platz erhalten, der mir versprochen wurde.
Besagte Person, so sagen es Shahida und ihre Familie, konnte keine nennenswerten Leistungen vorweisen, sondern hatte einen guten Draht zu jenem Mann, der die Stipendien vergab. Er hat seinen Job schon seit Jahren, also auch schon vor der Rückkehr der Taliban, saß er da auf diesem Stuhl und gehört zu den vielen Überbleibseln des alten Regierungsapparates, der sich allerdings eben mit den Taliban arrangiert hat. So wird eben die Hoffnung, aus Afghanistan wegzukommen, zu einem immer lukrativeren Geschäft. Viele Agenturen in Kabul bieten ihre Dienste für junge Leute an und versprechen ihnen Studienvisa, oftmals für horrende Summen, beschaffen zu können.
Viele Menschen haben Afghanistan über solche Visa verlassen. Oftmals haben sie gefälschte Dokumente vorgelegt und hatten gar keinen Schulabschluss. Ich verstehe, warum man dieses Land verlassen will und sich anderswo eine bessere Zukunft erhofft. Doch gleichzeitig denke ich, dass jene, die in Afghanistan alles in ihre Bildung investiert haben und auch im Ausland tatsächlich studieren wollen, massiv benachteiligt wurden. Das, was bis heute geschieht, ist einfach nicht fair.
Das kann man sich gut vorstellen, Imran. Man hat die Karte raus aus dem Land quasi schon in der Hand und dann wird sie einem wieder weggenommen. Und die junge Frau hat dir auch erzählt, dass ihr schon vorher was aufgefallen ist.
Richtig, Shahida hat mir per Videoschalter erzählt, dass schon bei den Bewerbungsinterviews, wo nur die 100 Besten eingeladen wurden, etwas nicht stimmte.
Er hat gar kein Interesse für mich gezeigt und hat ein oberflächliches Gespräch geführt. Später erfuhr ich, dass die Entscheidung dieses Mannes schon längst gefallen war. Die Bewerbungsinterviews wurden nur geführt, um den Schein zu wahren. Er hatte die Stipendien schon längst unter seinen Bekannten und Verwandten verteilt. Diese Art der Korruption hat das Leben vieler junger Menschen zerstört. Und nun bin ich eine von ihnen.
Aufgeben will Shahida weiterhin nicht. Während viele ihrer Freundinnen der Depression verfallen sind, wie sie erzählt, lernt sie weiter.
Früher oder später werden meine Fähigkeiten zählen. Und keine Korruption der Welt wird dagegen ankommen können.
Nach solchen Interviews wirst du da eigentlich auch gefragt als Reporter von den jüngeren Menschen in Afghanistan, ob du selbst ihnen irgendwie helfen kannst?
Ja, natürlich, immer wieder. Auch hier alle Protagonistinnen haben mich danach gefragt und ich verstehe das auch voll und ganz. Und ich versuche dann immer zu helfen. Es ist aber dann wirklich auch sehr schwer, da was Passendes zu finden. Es gibt ja einfach viele Auswahlkriterien. Es gibt sehr viel Bürokratie in Österreich und in Deutschland, obwohl eigentlich das Engagement und das Interesse da wäre. Also immer, wenn ich auch solche Berichte veröffentliche, melden sich Leserinnen und Leser und fragen, wie sie helfen können. Sie bieten Übernachtungsmöglichkeiten an, private Zimmer und so weiter für potenzielle Studentinnen. Also die Bereitschaft ist da, aber die Hürden sind oftmals einfach bürokratisch und auch aufgrund der aktuellen Flucht- und Migrationsdebatten wird das Ganze leider nicht einfacher.
Imran Feroz, vielen Dank.
Danke gleichfalls.
Von Afghanistan geht's hier unter anderem in der nächsten Woche in der Weltzeit nach Armenien. Meine Kollegin Margarete Wohlan war selbst da im vergangenen Jahr, 2 Monate nach dem Einmarsch der aserbaidschanischen Soldaten in Bergkarabach. Und jetzt, Margarete, schaust du erneut auf das Land und zwar hast du es geschafft, auch die aserbaidschanische Seite zu zeigen, was ja schwierig ist, weil man kaum ein Visum bekommt für das Land.
Genau, ich habe einen Reporter gefunden, der Ende des letzten Jahres und Anfang dieses Jahres in Aserbaidschan gewesen ist und Bergkarabach vor allen Dingen, weil niemand bisher geschafft hat, von den westlichen Journalisten zu sehen, wie sieht es dort jetzt aus, wo alle Armenier geflohen sind und Aserbaidschaner jetzt dort angesiedelt werden. Deswegen bin ich total neugierig, was der zu erzählen hat.
Das hören wir dann mit dir, Margarete, in einer der nächsten Folgen hier in der Weltzeit. Ich bin André Zanto, ja, und freue mich, wenn ihr demnächst wieder mitreist bei uns in unserem Auslandspodcast. Bis dahin.